Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Isabella Straub, Nullzone, Elster und Sallys Wien, 2025. Alles steht Kopf in den 22 Stockwerken des Kratzer. Das schiefe Hochhaus mit Sozialwohnungen in einem Wiener Stadtentwicklungsgebiet soll einem futuristischen Luxusimmobilienprojekt weichen. Völlig unterschiedliche Lebensentwürfe treffen aufeinander, als Hausmeisterin Elfi eine Unterschriftenaktion startet und Paketbote Rashid mehr oder weniger freiwillig in der Je suis Kratzer-Bewegung dagegen protestiert. Auf der anderen Seite steht der Zukunftsforscher Gabor, der sich mit seiner Frau einen neuen Lebensabschnitt in einer KI-Wabe gönnen will, jedoch mehr und mehr an dem Projekt, seiner Beziehung und seinem ganzen Leben zu zweifeln beginnt. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Vorwort Kurz und Schmerzlos. Heute mit Isabella Straub und mein Name ist Boris Schön. Ja, Isabella, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wie alle unsere Gäste würde ich dich als erstes bitten, dich kurz vorzustellen.
Ja, ich bin Schriftstellerin, war das aber nicht immer, sondern ich war lange Journalistin und Werbetexterin und habe also ein ganzes Leben voll mit Schreibberufen gehabt. Und ich möchte nur eine kleine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Da war ich, glaube ich, 10 oder 11 und habe immer sehr viel gelesen und habe ein Jugendbuch damals gelesen, das hat geheißen Die Kirschkernkette. Und ich kann mich genau an einen Moment erinnern, also ich erinnere mich nicht an viele Dinge aus meiner Kindheit, aber an das kann ich mich erinnern. Ich habe das gelesen und war plötzlich so in dieser Geschichte und mit diesem Mädchen verbunden, um das es geht, dass ich absolut ergriffen war. Also ich weiß noch, dass mich das vollkommen umgehaut hat, was da passiert ist in diesem Buch. Und war dann immer mein ganzes Leseleben lang eigentlich auf der Suche nach diesen Momenten in der Literatur, dass einen etwas vollkommen mitnimmt und ergreift und einfach transformiert. Und ich glaube einfach an diese Kraft der Literatur, dass sie Leben und Menschen verändert.
Du bist ja heute da mit deinem vierten Roman, den du, glaube ich, das ist der vierte, ja, Nullzone. Und wirst heute auch in der Stadtbibliothek eine Lesung haben. Wir haben dann auch ein Gespräch auf der Bühne. Jetzt hast du ja vorher gesagt, dass du erst journalistisch gearbeitet hast, als Werbetexterin und bist relativ spät, glaube ich, eigentlich erst zur Schriftstellerin geworden. Wie waren da so die Stationen, wie sich dahin entwickelt hat?
Also das war nie ein Traum. Viele Leute träumen ja davon, ein Buch zu schreiben oder einen Roman zu schreiben. Und bei mir war das ganz interessant, weil das war kein Traum. Sondern für mich war, ich habe natürlich immer sehr viel und sehr gern gelesen und auch Germanistik studiert und habe, also das war immer ein wichtiger Teil meines Lebens, aber für mich war unvorstellbar, also für mich war es vollkommen unvorstellbar, wie schreibt man einen Roman, wie kann das sein, dass man im Kopf so eine Geschichte entwirft, heute ist es ja so, dass ich das unterrichte, Storytelling und wie man das macht, aber damals war es für mich absolut unvorstellbar und es war alles eigentlich reiner Zufall. Die Geschichte weiß ich auch noch. Es gab von einer deutschen Frauenzeitschrift, die es nicht mehr gibt, einen Kurzgeschichtenwettbewerb. Und ich habe mir die Gewinnergeschichten durchgelesen und habe mir gedacht, naja, das möchte ich auch versuchen. Also das war irgendwie so mein absolut erster Versuch. Und das war dann, also die Geschichten, die gewonnen haben oder die auf der Shortlist waren, sind dann bei Drömer Knauer rausgekommen in einem Buch, das Sibylle Berg mit herausgegeben hat. Und da war ich dabei und ich konnte das überhaupt nicht fassen, weil ich habe mich eigentlich nicht damit beschäftigt und habe dann noch ein paar andere Literaturwettbewerbe gewonnen. Also habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht, jetzt möchte ich es lernen. Und habe dann wirklich das ganz konsequent und richtig von Anfang an quasi das literarische Schreiben halt gelernt, soweit man es lernen kann.
Aber du bist trotzdem jetzt nie so in das reine Berufsschriftstellerinnentum reingerutscht, oder? Du warst immer nebenbei berufstätig, oder?
Nein, also ich, ja, das ist ja als Schriftstellerin, das ist ja eine vollkommene Illusion, dass man sich jetzt sagt, man lebt jetzt davon, sondern ich habe einen Werbetext natürlich immer weitergemacht und also habe auch sehr viele Workshops mal gemacht, was das, was den Werbetext betrifft und coache da auch Unternehmen und Leute und mache das jetzt auch für Schriftsteller oder für angehende Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Und im Grunde ist das eine Mischkalkulation. Also es gibt Stipendien, die man bekommt, dann gibt es Preisgelder und dann, also das ist irgendwie so eine Geschichte, aber die, das ist keine Konstante, ja. Das kriegt man oder man kriegt es nicht. Und habe aber eine Zeit lang, das taucht nur nicht auf in meiner offiziellen Biografie, Unterhaltungsliteratur für einen sehr großen deutschen Verlag geschrieben.
Okay.
Frauenunterhaltung.
Ghostwriterin und, oder wie?
Unter Pseudonym.
Okay.
Also habe da mehrere Pseudonyme, mittlerweile schon einen ganzen Pseudonymfriedhof. Weil man kann ja mit einem neuen Namen, kann man immer wieder von vorne beginnen, ja. Hat man immer wieder ein neues Debüt. Und habe da super Verträge gehabt und eine Zeit lang wirklich davon gelebt. Also davon kann man leben, von Unterhaltung kann man leben. Das ist man natürlich nicht in den Feuilletons und so, kriegt keine Rezensionen und keine Preise, aber man kriegt einfach Geld. Ja. Und zwar, das ist wirklich in einem, damals noch, das war noch vor der Pandemie, habe ich diese Verträge gehabt, das war einfach schon toll und davon kann man sehr gut leben, ja.
Das ist eigentlich auch ein sehr spannendes Thema. Ich war mal eine Zeit lang im Buchhandel und da gab es zum Beispiel, die gibt glaube ich immer noch, die Nora Roberts und ich, die hat irgendwie, weiß nicht, 12 verschiedene Romanreihen parallel, wo ständig neue Bücher rauskommen. Ich habe mir dann immer auch die Frage gestellt, ob die wirklich alle von einer Frau Nora Roberts geschrieben werden oder vielleicht doch von irgendjemand
anderem. Ja, das ist ja auch interessant, ne? Das ist offenbar eine dass es Teams gibt, die alle unter einem Namen schreiben und ich bin Einzelperson und schreibe aber unter mehreren Namen.
Genau.
Und dann gibt es ja offene und geschlossene Pseudonyme. Das heißt, bei einem offenen Pseudonym steht quasi im Klappentext drauf, wer das eigentlich ist.
Oder Jean-Luc Banalek,
oder? Oder die, wie heißt die, John K. Rowlings, die schreibt ja auch Krimis unter einem Männernamen, was natürlich auch interessant ist. Also so kann man die Genres wechseln, die nicht zusammenpassen. Es gibt ja Genres, die passen zusammen. Man ist immer eine Marke als Autor. Und da gibt es Dinge, die passen zusammen. Zum Beispiel gibt es viele Belletristikautoren, die auch Kinderbücher schreiben. Das passt irgendwie und so. Aber Unterhaltungsliteratur und quasi Literatur, das ist halt sehr schwierig. Auch wenn beides, wie in meinem Fall, lustig ist, ist es ja doch ein Wechsel in den Ebenen. Also Literatur spielt auf einer anderen Ebene ab. Also Unterhaltungsliteratur, die alles auserzählt. Und das kann man irgendwie nicht kombinieren oder ganz schwer kombinieren. Und deswegen wählt man hier das Pseudonym, obwohl ich ein offenes Pseudonym genommen habe, was auch keinen Sinn macht im Endeffekt. Ja. Lesungen kann man dann eh nicht machen. Also es ist irgendwie, entweder es funktioniert und man ist ja da, bei der Unterhaltung ist man ja ganz schnell weg vom Fenster, wenn man da nicht die Verkaufszahlen hat. Das geht ja dann wieder ganz schnell.
Aber die können schon sehr hoch sein, also...
Die Auflagen sind sehr hoch, ja. Weil die investieren in einen Auto, also man kriegt sehr hohe Vorschüsse. Hm. Jetzt haben die das vorinvestiert, dann müssen sie quasi ins Marketing investieren, sonst ist es ja verlorenes Geld, ja, verbranntes Geld. Das heißt, man kriegt ein Marketing, das dann immer ein bisschen bescheidener ausfällt, als es ursprünglich versprochen war. Aber das braucht man. Also Unterhaltung braucht Marketing, weil es hat ja keine Zeitungspräsenz, ja.
Inklusive Stapelflächen einkaufen,
inklusive
Buchhandelsketten und ähnlichem.
Bahnhöfen und so. Mhm. Das sind dann Bahnhofsbücher, sogenannten, in Stapeln. Und das war eine super Erfahrung, sowas einmal zu machen, weil es natürlich ganz anders, der Markt ganz anders funktioniert. Und man muss auch wissen, die Leute, die immer hochnäsig sind, so ein bisschen, gibt es auch Autoren, die ein bisschen hochnäsig sind, sind auf die Unterhaltung runterschauen. Und dann heißt es aber immer, dass also die zahlen euch euer Abendessen. Ja. Weil das ist natürlich die Querfinanzierung der Verlage, die auch nur so funktioniert.
Aber jetzt nochmal zurück zu deinen Romanen, die du mit deinem Namen drauf geschrieben hast. Hat sich da für dich auch eine etwas entwickelt im Laufe dieser vier Romane? Oder hast du da was ja?
Na, da hat sich sicher was entwickelt. Weil den ersten Roman Südbalkon, das war irgendwie so ein Überraschungserfolg, ja. Das war nämlich auch das erste Programm von diesem Blumenbar Verlag. Da war wahnsinnige Aufmerksamkeit. Jeder hat dorthin geschaut. Was gibt's dort? Und das waren quasi nur drei Bücher in dieser ersten, in dieser ersten Saison, und da gab es 40 Rezensionen, also wahnsinnige Aufmerksamkeit. Das gibt's ja heute gar nicht mehr, auch von dieser Intensität. Damals waren ja noch die Feuilletons viel größer und breiter aufgestellt. Jedenfalls habe ich aber bei Südbalkon nicht gewusst, wie man einen Roman schreibt. Habe das einfach mal so gemacht, einfach geschrieben, habe auch ein Exposé gehabt, das kein Exposé war, was ich aus heutiger Sicht natürlich auch weiß. Und damals, das war aber so, dass man gesagt hat, dass der Verlagsleiter gesagt hat, na, wir vertrauen dir einfach, schreib einfach. Das gibt's heute auch nicht mehr, weil ich habe den Vertrag gekriegt mit 30 Seiten. Ich habe nur 30 Seiten gehabt. Heute ist, wenn man einen Roman nicht durchgeschrieben hat, brauchst du nicht mal anklopfen bei einer Agentur oder einem Verlag. Also heute, das hat sich die Branche geändert in dieser Zeit. Dabei ist das nicht so lange her. Das ist nicht so lange her. Das war 2013. Das erste, ja genau, das ist ein bisschen über 10 Jahre. Aber es hat sich total geändert, ja. Also es war, damals konnte man wirklich noch mit 30 Seiten einen Vertrag kriegen. Das ist, also was ich aus meiner bescheidenen Perspektive heraus, geht das nicht mehr. Wenn man vor allem den Namen nicht hat und Debütautor ist. Oder was ich ja war damals, ich habe nur ein paar Preise gehabt oder so. Also das war schon erstaunlich. Und ich glaube, dass, wenn ich das heute, ich schaue mir die Sachen ja nie mehr an, aber wenn ich mal reinschaue, dann es sind auch interessant, weil ich erkenne dann zum Teil meine eigenen Texte nicht wieder. Weil man verändert sich ja auch selber, man wird ja zu einem neuen Menschen, man wird ja anders irgendwie. Und ich habe damals auch, ja, es ist, man verändert sich, glaube ich, mit der Sprache und die Sprache verändert sich. Und die Sujets verändern sich, aber auch nicht ganz, weil ich habe diese Hochhausgeschichte, geht mir immer schon, die habe ich immer schon gehabt. Ich wollte immer einen Roman über ein Hochhaus schreiben, weil das war immer schon da als Thema. Und ja genau, das Wohnen auch als Thema war immer schon da, weil mich das persönlich interessiert. Und ich glaube, das ist ein starker Trigger. Wenn einen etwas persönlich interessiert, dann schreibt man gern drüber. Und ja, ich habe einfach auch keine traumatische Kindheit gehabt, über die ich schreiben könnte. Muss man sich irgendwas überlegen, ja.
Das Autobiografische fehlt.
Das Dramatik. Fehlt, ja, genau.
Bist du jetzt zu einem anderen Verlag gewechselt? Ich glaube, die ersten drei waren Blumenbar, oder? Oder habe ich das, ja? Und jetzt wollte ich dich einfach ganz banal fragen, was macht denn für dich als Autorin einen guten Verlag aus?
Also, wir haben oft, unter Autorinnen und Autoren hat man ja oft diese Gespräche, was ist besser und was ist es besser, der 27. Zwerg von links in einem großen Verlag zu sein oder die Nummer 1 in einem kleinen Verlag. Und ich hatte das Glück, dass der Verlag, bei dem ich eben jetzt war, nur ein einziges Buch, nämlich die Nullzone, gemacht hat in diesem Halbjahr.
Ich sag's mal, Elster und Salis Verlag, genau. Wien. So, richtig, genau, oder?
Das war ursprünglich ein Schweizer Verlag und die haben dann eine Dependance in Wien gemacht, dann hat der Schweizer Verlag zugemacht. Und jetzt gibt's quasi nur noch die Dependance in Wien. Also nicht nur noch, sondern es gibt jetzt noch die Dependance in Wien. Und ich hatte das Glück mit dieser Verlegerin, die einfach, also ich habe jetzt das Gefühl, es kommt nicht darauf an, wie groß der Verlag ist, sondern was machen die wirklich für ein Buch. Und ich hatte da eben eine tolle Pressebegleitung und einfach viel Unterstützung und auch wie dieses Titelbild zustande gekommen ist, das Cover. Das war einfach super. Und ich, alle waren so begeistert von diesem Cover. Und ich muss auch sagen, dass, also das ist einfach...
Ja, das catcht, ja.
Genau, das catcht. Und das ist schon viel auch, ja. Es ist die halbe Miete, nicht die halbe Miete, aber es ist viel, dass man einfach ein Cover auch hat, wo man das Gefühl hat, man identifiziert sich irgendwie damit. Und das bringt noch so eine Hook oder so einen Wiedererkennungswert. Das ist jetzt das Donut-Buch, ja. Das Buch mit dem Donut.
Ein Aspekt von deinem Buch, also von der... ist ja so ein bisschen die künstliche Intelligenz auch. Und wir haben schon länger diese Serie, dass wir immer Autorinnen und Autoren fragen, wie sie glauben, dass sich die künstliche Intelligenz so auswirken wird auf diesen Literaturbetrieb, auf ihr Schreiben, auf das Schaffen. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt darauf antworten willst oder ob das Thema schon...
Nein, natürlich will ich darauf antworten, weil es eine riesen, also für alle meine Schreibberufe sind, die werden quasi vernichtet durch die künstliche Intelligenz, ja.
Also du hast einen pessimistischen
Zugang. Ja, schon eher. Also das Werbetexten. Ich meine, ein paar Kunden habe ich noch, aber im Grunde genommen ist es, die meisten Leute vertrauen da auf die künstliche Intelligenz und es ist auf diesen Einheitsbrei, den die produziert. Ich sehe ja, was die produziert. Und dann gibt's irgendwie dieses Prompt Engineering, also wie das schon heißt, ja. So, das könnte ich mir jetzt so mit ein paar Schrauben und ein paar, also im Engineering bastel ich mir jetzt, ich muss nur gut genug prompten und dann habe ich irgendwie einen guten Text. Und was ich vor kurzem gelesen habe, das hat mir gut gefallen. Also die KI wird immer nur Sätze generieren. Und das, was aber ein Mensch macht, ist, er denkt Sätze. Und das gleichzusetzen, das halte ich wirklich für ein Sakrileg. Mhm. Also dass ein generierter Satz ist einfach kein gedachter Satz. Und ich hoffe, dass die Literatur, also noch ist es ja in der Literatur jetzt nicht angekommen, aber diese KI-Bücher überschwemmen den Amazon-Markt, ja, in diese selbstverlegten, also da gibt's nur noch, es gibt Tonnen an Buchschrott dort. Und das Problem ist wirklich, dass...
Das könnte man natürlich bösartig sagen, ob das vor der KI anders war, aber...
ich glaube schon, dass das noch einmal ein anderes Level an Mist ist, der da rausgeproduziert. Und das Problem halte ich ja nicht einmal, ist ja nicht einmal, dass das produziert wird, sondern dass das nicht mehr erkannt wird vom Publikum. Mhm. Das heißt, dass das quasi ist, fällt in so eine, also es wird so nach und nach akzeptiert und auch die Lesefähigkeit und die Verständlichkeit, wie wir alle hören, das immer aus den Tests, dass das irgendwie alles muss schon in einfacher Sprache sein, weil eine höhere Komplexität nicht mehr verstanden wird, auch von Muttersprachlern. Ja. Also und da frage ich mich natürlich schon, in was für eine Richtung geht das alles. Und was? Also vielleicht erzähle ich noch kurz, weil es kommt eine künstliche Intelligenz vor in einem Buch. Das spielt in der nahen Zukunft, also alle meine Bücher spielen so in der nahen Zukunft, da gibt es viele Dinge, die gibt es einfach nicht, aber die kann man sich vorstellen, dass es sie vielleicht gibt irgendwann einmal. Und unter anderem gibt es eine künstliche Intelligenz, die Gefühle nachvollziehen kann und versteht. Und ich habe also diese künstliche Intelligenz in dem Buch immer wieder nachbessern müssen, weil es immer schon die KI dann während des Schreibens, ich habe Jahre geschrieben an dem Buch, ziemlich lang, und dann konnte die KI das schon und das konnte sie schon und das konnte sie. Das heißt, ich musste da ständig nachschreiben, dass ich etwas finde, das die KI nicht kann. Und ich mache mir so ein bisschen einen Spaß aus den Dingen und war eben, vor 2 Jahren war ich Stadtschreiberin in Erfurt und habe da die Nullzone fertig geschrieben und Erfurt ist ja ehemalige DDR, wie wir alle wissen, und habe meine KI dann Mandy genannt. Und Mandy war ja so ein sehr beliebter Name in der DDR. Da hat man die Kinder immer nach so amerikanischen Vorbild. Man wollte da besonders modern sein, Sandy, Mandy und so weiter. Und deswegen heißt die KI Mandy. Und die hat doch etwas bewusst so ein bisschen kleinkariertes bei mir zumindest, ja, weil, also die KI finde ich ja auch sehr spießig, also die hat immer Recht und wenn sie nicht Recht hat, erfindet sie was, also das ist ja, diese charakterlich ist die ja nicht okay. Also wenn die KI ein Mensch wäre, würde ich sagen, jetzt bitte, was soll das, ja? Also du produzierst da Blödsinn am laufenden Band und so, das würde man nie akzeptieren bei Menschen. Bei der KI ist das ja, die halluziniert halt, ja.
Könnte man mal fast hergehen und einen Protagonisten, eine Protagonistin in einem Roman entwerfen, wo man dann im Nachhinein draufkommt, dass das Verhalten daher kommt, dass es die KI ist.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch. Und
danke.
Zum Abschluss dich noch bitten, dass du einen oder zwei Literaturtipps an unsere Zuhörerinnen gibst.
Ah ja, es gibt eine Autorin, die mich zum Schreiben gebracht hat. Also wahrscheinlich hat mich dieser Roman, die Kirschkernkette, dieser Jugendroman zum Lesen gebracht. Und die Autorin, die mich zum Schreiben gebracht hat, ist die israelische Autorin Zeruya Shalev mit dem Roman Liebesleben. Denn das ist ein Buch, das ich wirklich jedes Jahr wieder lese. Ich finde das so sensationell und gut gelungen. Und dann noch jemanden, den ich auch sehr gern mag, ist die Jasmina Reza. Und die schreibt nicht nur großartige Theaterstücke, sondern auch wunderbare Romane. Und da möchte ich gerne den Roman Serge, das ist der letzte Roman von ihr, empfehlen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich schon auf den heutigen Abend und die Fortsetzung unseres Gesprächs auf der Bühne.
Sehr gerne und danke für die Einladung.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.